Ich lese den Bibeltext für die Predigt. Der steht im Hosea-Buch, Kapitel 11, die Verse 1 bis 11. Als Israel jung war, habe ich es in mein Herz geschlossen und ich habe meinen Sohn aus Ägypten gerufen. Immer wenn ich ihn rief, lief er vor mir davon. Er opferte den Balen und verbrannte vor den Götzenstatuen Räucherwerk. Aber ich war es doch, der Israel bei seinen ersten Schritten geleitet hat. Ich hielt sie fürsorglich in meinen Armen. Sie waren sich aber gar nicht bewusst, dass ich es war, der sie geheilt hatte. Ich lenkte Israel mit Fesseln der Güte und Stricken der Liebe. Ich hob das Joch auf seinem Nacken an, um es ihm leichter zu machen, beugte mich zu ihm hinunter und gab ihm zu essen. Mein Volk weigert sich aber, zu mir zurückzukehren. Deshalb müssen sie wieder zurück nach Ägypten und Asur soll sein König sein. Der Krieg soll über ihre Städte hinwegtoben und ihre orakelnden Priester wird er wegen ihrer Pläne zum Verstummen bringen und vernichten. Aber mein Volk kann sich nicht mehr von seiner einmal gefassten Absicht befreien, mich zu verlassen. Sie nennen mich zwar den Höchsten, aber er will ihnen gar nicht mehr aufhelfen. Oh, wie könnte ich dich aufgeben, Ephraim? Wie könnte ich dich, Israel, im Stich lassen? Wie könnte ich dich preisgeben wie Admah und zerstören wie Zeboim? Schon bei dem Gedanken daran bricht mir das Herz und ich empfinde tiefes Mitleid für dich. Ich will meinem glühenden Zorn nicht nachgeben. Ich will Israel nicht noch einmal vernichten, denn ich bin Gott und kein Mensch. Ich bin der Heilige, der mitten unter euch wohnt und ich will nicht voller Zorn über euch herfallen. Denn eines Tages wird das Volk dem Herrn nachfolgen. Er wird brüllen wie ein Löwe. Ja, er, der Herr, brüllt und die Söhne werden zitternd vom Westen zurückkehren. Sie werden bebend herankommen, so wie ein Vogel aus Ägypten herbeifliegt und eine Taube aus Assyrien zurückkehrt. Und ich will sie wieder in ihren Häusern wohnen lassen, spricht der Herr. Ja, guten Morgen. Wir haben uns in den letzten Monaten mit einer Reihe beschäftigt, Gott anders sehen. Wie ist eigentlich Gott? Diese Frage haben wir uns gestellt und haben uns unterschiedliche Eigenschaften Gottes angeschaut und dann überlegt, was bedeutet das dann für uns, wenn Gott so ist oder wenn Gott so wäre? Und wenn du vielleicht was da verpasst hast, kannst du gerne auf unserer Homepage auch nochmal reinhören. Da sind die Sachen auch aufgenommen. Und wir schließen diese Serie heute ab und beschäftigen uns heute zum Abschluss mit der wahrscheinlich populärsten Eigenschaft, nämlich, dass Gott Liebe ist. Rebecca hat uns da in der Moderation schon ein bisschen mit reingenommen in das Thema, ein Gott, der Liebe ist. Und der christliche Glaube würde sagen, dass Gott alles aus Liebe tut. Ja, Gott ist Liebe in Person. Also mehr Liebe geht nicht. Und ich glaube, für die allermeisten von uns ist Gott als Liebe wahrscheinlich eine schöne Vorstellung. Und gleichzeitig wissen wir aber auch genau, das Problem mit schönen Vorstellungen ist, dass sie nicht automatisch wahr sind. Ja, es wäre eine schöne Vorstellung, dass Energie Cottbus in der Bundesliga spielt, aber das ist noch nicht automatisch wahr. Und genauso geht es vielen Menschen bei der Vorstellung von einem liebenden Gott. Der Gedanke ist schön, aber ist es auch wahr? Und ich glaube, es liegt auch daran, weil an der einen oder anderen Stelle auch etwas dagegen zu sprechen scheint. Ja, vielleicht fällt es dir schwer zu glauben, dass es einen liebevollen Gott gibt, weil so viel Leid auf der Welt passiert. Oder du vielleicht auch persönlich viel Schlimmes erlebt hast und ein liebevoller Gott müsste das ja eigentlich verhindern. Vielleicht fällt es dir auch schwer, weil der Glaube an Gott dir so einengend vorkommt und du dir nicht vorstellen kannst, dass das irgendwie von dem liebenden Gott kommen könnte. Oder du hast diejenigen, die an Gott glauben, also Christen, als lieblos erlebt und denkst vielleicht, dass das nicht wirklich ein Kennzeichen ist für einen liebevollen Gott. Ja, also es scheint einiges dagegen zu sprechen, tatsächlich von so einem Gott, der liebevoll ist, zu reden. Und deshalb stellt sich die Frage so, nach welchen Kriterien beurteilen wir, ob Gott, wenn es ihn gibt, uns tatsächlich liebevoll erscheint oder nicht? Und ich würde darüber gerne mit euch ein bisschen nachdenken und vielleicht auch für dich nochmal so die Frage stellen, was macht für dich eigentlich einen liebevollen Gott aus. Wenn es ihn geben würde, was würde es für dich ausmachen, dass Gott liebevoll ist? Und wir nehmen diese Gedanken mal mit. Und ich möchte versuchen, da ein bisschen anzudocken. Und am Anfang würde ich gerne auf ein Zitat eingehen, das ich zu diesem Thema sehr interessant fand. C.S. Lewis hat das geschrieben. Das ist der Autor von den Chroniken von Narnia. Und der hat was zu diesem Thema Gott und Liebe gesagt, was ich sehr interessant fand. Und zwar sagt er, wünschen wir uns nicht Gott eigentlich so ein bisschen wie so eine Art Großvater? Ich lese das Zitat gleich vor, aber es fand ich interessant, was er da sagt. Und hat so ein bisschen angedockt an manche Gedanken zum Thema Großvater. Ich weiß nicht, was du so für Erfahrungen mit deinen Großeltern oder Großvätern hast. So für mich ist das eigentlich Ausdruck so ein bisschen von so einer heilen Welt. Ja, ich erinnere mich noch an, als ich mit meinem Opa vor vielen, vielen Jahren, ist schon mittlerweile über 20 Jahre her oder noch länger, als ich mit meinem Cousin und mit ihm zusammen an einem See baden war. Wir waren da den ganzen Tag und es war total schön und nachmittags sind wir dann an diese Bude gegangen und dann durften wir auch Eis essen und ich erinnere mich noch, dass er gesagt hat, boah, das Eis ist heute so gut und er liebt Softeis und deswegen durften wir Enkel auch zwei große Softeise essen, was total cool war und ja, wo mein Opa total großzügig war. Wir haben das natürlich nicht den Eltern erzählt. Und ich merke jetzt, wenn ich meine Eltern beobachte, dass ich da auch so ein bisschen was Ähnliches sehe. Jetzt, wo sie auch seit einigen Jahren Großeltern sind an verschiedenen Stellen. Ja, da gibt es immer mal das ganz große Eis oder man sieht über viele Dinge hinweg. Es ist so eine heile Welt. Man setzt weniger Grenzen. Man ist eher so der Good Cop. Ja, und der Bad Cop, also die Erziehung, das übernehmen ja dann die Eltern. Und jetzt mit diesen Gedanken vielleicht im Hintergrund von einem Großvater, der so eine heile Welt gibt, der ja, wo weniger Grenzen gesetzt werden, wo so eine Großzügigkeit ist, höre jetzt auch mal mit diesen Gedanken dieses Zitat. Ich lese das mal vor. C.S. Lewis schreibt, in der Tat, wir möchten nicht so sehr einen Vater im Himmel, als vielmehr einen Großvater im Himmel. Einen greisen Wohlmeiner, der es, wie man sagt, gerne sieht, wenn die jungen Leute sich amüsieren. Und dessen Plan für das Universum einfach darauf hinausläuft, dass am Abend eines jeden Tages gesagt werden kann, es war für alle wundervoll. Nicht viele Leute, das gebe ich zu, sagt er dann weiter, würden ihre Theologie mit genau diesen Worten formulieren. Aber eine Vorstellung ungefähr dieser Art verbirgt sich im Hintergrund nicht weniger Köpfe. Und ich erhebe nicht den Anspruch, eine Ausnahme zu sein. Ich würde sehr gerne in einer Welt leben, die nach solchen Grundsätzen regiert würde. Aber da dies ohne jeden Zweifel nicht der Fall ist und da ich Grund habe, nichtsdestoweniger zu glauben, dass Gott Liebe ist, so komme ich zu dem Schluss, meine Vorstellung von Liebe ist vielleicht korrekturbedürftig. Und das, was C.S. Lewis hier sagt, ist, wünschen wir uns nicht eigentlich, dass Gott manchmal nicht doch eher wie so ein Großvater ist, ja? Ein Gott der Liebe, der alles gut heißt, der wenig Grenzen setzt, der mich vielleicht auch noch vor einem Problem bewahrt, wo man am Ende sagen kann, so, es ist alles wunderbar, ja, so eine heile Welt. Und dann sagt er aber diese Welt ist nicht nur eine heile Welt, ja, sie funktioniert nicht nur so und es ist nicht alles wundervoll und deswegen funktioniert auch diese Idee von nur Großvaterliebe auch nicht so. Und dann sagt er, und wenn dem so ist, dann sollten wir nochmal über unsere Kategorie von Liebe nachdenken und was wir vielleicht auch in Bezug auf Gott uns vorstellen. Und ich würde gerne etwas dazu hineingeben, was wir in diesem Text entdecken können, wo Gott uns vorgestellt wird, nicht als wie ein Großvater, sondern eher wie ein liebender Vater. Ja, und ich glaube, dass es da so ein paar Unterschiede gibt, aber ich glaube, dass das total cool ist und spannend zu sehen, wie Gott hier vorgestellt wird. Und dazu würde ich gerne nochmal den Blick in diesen Bibeltext werfen, den wir vorhin gerade gehört haben. Es ist ein Text aus dem Alten Testament, dem ersten Teil der Bibel. Und im Grunde kann man sagen, es ist wie eine Art Zusammenfassung, was im Alten Testament eigentlich beschrieben ist. Und zwar stammt dieser Text aus dem Buch Hosea. Das ist ein Prophet, der etwa 57 vor Christus gelebt hat, und er hatte den Auftrag von Gott bekommen, die Menschen an Gottes Liebe zu seinem Volk, dem Volk Israel, zu erinnern. Und das in einer Zeit, in der die meisten Menschen wenig mit Gott zu tun haben wollten. Und es wird da drin, ist ein bisschen komplizierter Text, vielleicht, als ihr den gehört habt, aber wenn wir ein bisschen genauer hinschauen, wird da ein total leidenschaftliches Plädoyer von Gottes Liebe abgegeben an sein Volk. Eine Liebe, die man vergleichen kann mit einem liebenden Vater, der seine Kinder über alles liebt. Und in dem Text tauchen vier Kennzeichen dieser Liebe auf, die unser Bild von Gottes großväterlicher Liebe, die vielleicht alles weglächelt, ein bisschen aufbricht und wo wir hoffentlich sehen können, wie leidenschaftlich Gottes Liebe auch für uns ist. Und vielleicht werden wir an der einen oder anderen Stelle auch überrascht. Was sind diese vier Kennzeichen dieser väterlichen Liebe? Es ist zum einen Gottes Fürsorge als Zeichen seiner Liebe, Gottes Gebote als Ausdruck seiner Liebe, Gottes Zorn, ja, als Zeichen seiner Liebe und Gottes Hingabe als Zeichen seiner Liebe. Fürsorge, seine Gebote, sein Zorn und seine Hingabe. Und wir schauen uns die drei Sachen mal an und ich will kurz darauf eingehen, was das dann auch für uns heißen könnte. Und das erste ist Gottes väterliche Fürsorge als Zeichen seiner Liebe. In Vers 3 sagt Gott hier: Aber ich war es doch, der Israel bei seinen ersten Schritten geleitet hat. Ich hielt sie fürsorglich in meinen Armen. Und dann ein bisschen weiter: Ich hob das Joch auf seinem Nacken an, um es ihm leichter zu machen, beugte mich zu ihm hinunter und gab ihm zu essen. Das ist eine sehr bildhafte Sprache, die hier verwendet wird, aber frühere Teile der Bibel berichten genau davon, dass Israel das so erleben durfte. Ja, einmal ist Israel durch die Wüste gewandert und Gott hat dafür gesorgt, dass sie jeden Tag etwas zu essen hatten. Israel war über Jahrzehnte heimatlos und Gott hat dafür gesorgt, dass sie eine Heimat finden konnten. Israel wurde immer wieder bedroht von Nachbarvölkern, die sie vernichten wollten. Und Gott hat immer wieder dafür gesorgt, dass sie da auch bestehen konnten. Ja, er hat sie beschützt. Einmal war die Hauptstadt von Israel, Jerusalem, in Schutt und Asche gelegt. Und Gott hat einen fremden König dazu veranlasst, dass er Geld und Baumaterial sendet, um die Stadt wieder aufzubauen. Und Gott hat wie so ein liebevoller Vater für sie gesorgt und ihnen das gegeben, was sie gebraucht haben. Und er hat nicht automatisch für ein sorgenfreies Leben gesorgt. Er hat nicht alle Schwierigkeiten weggenommen, aber er war in diesen Situationen da. Ja, es war nicht alles wunderbar, wie in dem Zitat, aber er hat das gegeben, was sie gebraucht haben. Und ich würde sagen, dieses Bild von liebevollen Eltern oder einem liebevollen Vater ist ein sehr gutes Bild dafür. Ja, ein Vater nimmt die Schwierigkeiten für das Kind nicht einfach ab, aber er geht mit durch diese Schwierigkeiten. Ja, ein Vater ist für sein Kind da, ein Vater unterstützt sein Kind, ein Vater tröstet sein Kind, er versorgt die aufgeschürften Knie. Das ist, was einen liebevollen Vater ausmacht. Und genau das hat Israel immer wieder erlebt und immer wieder vergessen. So, wie ist das heute noch sichtbar? Und ich möchte dazu eine Frage stellen. Könnte es manchmal sein, dass Gott uns an ganz vielen verschiedenen Stellen tatsächlich versorgt und vielleicht viel mehr, als uns das oft bewusst ist und wir das vielleicht auch oft vergessen? Ich habe das erlebt oder erlebe das immer wieder. Einige von euch wissen ja, dass wir, als wir diesen Schritt gegangen sind, dass wir nach Cottbus ziehen, um hier dieses Kirchenprojekt neu zu starten, war auch die Frage, okay, wie soll das funktionieren, dass wir ja auch ein bisschen Geld auf dem Konto haben, uns ja, wir versorgt werden sozusagen. Und wir sind dann diesen Schritt gegangen und mussten diesen Schritt gehen, zu sagen, wir machen uns davon abhängig, dass es Leute gibt, die sagen, wir unterstützen das, was ihr hier tut und geben da finanziell auch was mit dazu, dass ein Gehalt auch ausgezahlt werden kann. Und was wir total krass erlebt haben an so vielen Stellen ist, wo Leute auf uns zugekommen sind, zum Teil, die wir überhaupt nicht kannten, die gesagt haben, boah, wir finden gut, was ihr macht und wir wollen das gerne mit unterstützen und tragen und geben da was. Und Das hat uns manchmal zu Tränen gerührt, das mitzukriegen, wie Leute sowas tun. Und ja, wir sind überzeugt davon, dass das Menschen sind, die von Gott bewegt worden sind, der uns versorgt. Das ist das erste Gottesfürsorge. Wo hast du das vielleicht auch schon mal erlebt und ja, hast vielleicht gar nicht gemerkt, dass das vielleicht auch Gott zuzuordnen ist, was du hier bekommen hast. Genau, das ist das Erste. Das Zweite, Gottes Gebote als Ausdruck seiner Liebe. Gott drückt es hier in Vers 4 so aus, oder er wird hier zitiert, und er sagte: Ich lenkte Israel mit Fesseln der Güte und Stricken der Liebe. Ich finde, das ist doch eine interessante Wortkombination, oder? Fesseln und Stricke. Das klingt ja eher erstmal ziemlich einengt. Und Gott kombiniert das jetzt mit Fesseln der Güte und Stricken der Liebe. Wie passt das zusammen? Und bildlich sind damit wahrscheinlich Stricke oder Fesseln gemeint, mit denen man Rinder gelenkt hat. Und wenn Gott dieses Bild verwendet, dann ist das ein Ausdruck für Gottes Anordnungen, die sozusagen in die richtige Bahn lenken. Und die bekanntesten sind die 10 Gebote, es gibt aber auch noch ein paar mehr. Und ich glaube, durch diese Formulierung kommt hier etwas zum Ausdruck, dass nämlich Gott genau weiß, dass sich seine Anordnungen erstmal anfühlen eher wie Stricke. Aber wenn wir genau hinschauen, entdecken wir, dass sie total gut für uns sind, ja? Dass sie uns erst wirklich freisetzen. Und dass sie ein Ausdruck seiner Liebe sind. Ja, nimm zum Beispiel die Anordnung, ihr sollt nicht töten. Ja, in einer Gesellschaft, in der man nicht tötet, da ist Freiheit zu leben, ohne Angst haben zu müssen, dass ich gleich einen Kopf kürzer gemacht werde. Oder nimm die Anordnung, nicht zu stehlen. Wo man nicht stiehlt, da ist die Grundlage dafür, in Freiheit Besitz haben und genießen zu können, ohne dass ich eben die Sorge haben muss, oh, vielleicht ist da hier mein Swimmingpool gleich weg, den ich habe, oder mein Auto wird gleich ist nicht mehr da. Oder nimm die Anordnung, nicht die Ehe zu brechen. Eine Ehe, wo keiner den anderen betrügt, erschafft plötzlich einen Raum, innerhalb dem es möglich ist, seinem Partner uneingeschränkt vertrauen zu können. Und Gott möchte genau das, dass wir einander Raum zum Leben geben. Und Gott weiß genau, dass wir Grenzen erstmal als etwas Einengendes empfinden. Und deshalb macht Gott hier in dem Text deutlich: Wenn ich Grenzen setze, dann nur zu eurem Besten und dann nur aus Liebe. Oder wenn man ein modernes Bild verwenden will, sind die Gottesgebote vielleicht vergleichbar mit Fahrbahnmarkierungen auf der Autobahn. Ja, die sind nicht einfach dahin gepinselt worden, um uns zu ärgern. Sondern diese Markierungen sagen uns: Hier in diesem abgesteckten Rahmen kannst du sicher und frei fahren, ohne dass es zu einer Katastrophe für dich und deine Mitmenschen kommt. Ja, sie sind ein Zeichen dafür, dass wir ihm eben, und so ist es auch mit den Geburten, sie sind ein Zeichen dafür, dass wir ihm eben nicht egal sind, sondern dass er einen guten Rahmen setzt, wie so ein liebevoller Vater, der für uns sorgt und der will, dass Leben gelingt. Und wenn es dir vielleicht auch schwerfällt, Gottes Liebe zu sehen, dann stell dir mal die Frage, welche Grenzen, die Gott uns setzt und welche Anweisungen, die Gott uns gibt, könnten Ausdruck und Zeichen seiner Liebe sein. Genau das will Gott hier den Israeliten zeigen. Bitte versteht doch, die Grenzen, die Gebote, die ich euch setze, die sind Ausdruck und Zeichen meiner Liebe. Und das Dritte, was hier noch vorkommt, ist: Gottes Zorn ist Zeichen seiner Liebe. Das klingt wahrscheinlich im ersten Moment total absurd, aber ich glaube, es macht total Sinn, weil Gott sagt hier: Mein Zorn ist Zeichen meiner Liebe. Warum? Weil ich zornig bin über die Dinge, die euch zerstören. Das, was wir in diesem Text sehen, in Vers 5 steht, dass das Volk Israel sich von Gott abwendet. Und Grund dafür sind Priester, die Gottes Volk verleiten, anderen Göttern nachzurennen. Und genau das wird eigentlich immer wieder auch im Alten Testament, im ersten Teil der Bibel beschrieben. Die Menschen wenden sich von Gott ab. Und wozu führt es? Das führt zu Chaos. Und das macht Gott zornig. Genauso wie es Eltern zornig macht, wenn ein Dealer Drogen an minderjährige Kinder verkauft. Gott hasst diese zerstörerische Kraft, die dahinter steckt. Warum? Weil wir ihm nicht gleichgültig sind. Und ich weiß nicht, ob du dir jemals der Gedanke gekommen ist, dass Gott zornig ist, weil er liebt. Nicht obwohl er liebt, sondern weil er liebt. Und hier sehen wir wieder, wie wir im ersten Moment uns vielleicht einen Großvater wünschen, der nicht schimpft, der alles weglächelt, ja, der nicht zornig ist. Aber wenn wir genauer hinschauen, entdecken wir, was für eine großartige väterliche Liebe eigentlich dahinter steckt, weil hier eben keine Gleichgültigkeit drin steckt. Und ich fand das so interessant in dem Zitat, was auch vorne nochmal abgedruckt ist von Becky Pippert, wie sie das nochmal auf den Punkt bringt, wie wir das vielleicht auch aus unserem eigenen Leben können. Sie sagt da: Was geht denn in uns vor, wenn wir miterleben müssen, wie das Leben eines Menschen, den wir lieben, durch falsche Handlungen oder falsche Beziehungen kaputt geht? Zucken wir höflich die Achseln, wie wir das vielleicht bei einem Wildfremden täten? Natürlich nicht. Zorn ist nicht das Gegenteil von Liebe. Das Gegenteil von Liebe ist Hass. Und die ultimative Form des Hasses ist die Gleichgültigkeit. Gottes Zorn bedeutet nicht, dass er seine Wut kriegt, sondern dass er entschlossen gegen den Krebs vorgeht, der in den Eingeweiden der Menschen wütet, die er mit allem, was er hat, liebt. Könnte es sein, dass Gott zornig ist, nicht obwohl er uns liebt, sondern gerade weil er uns liebt? Wir entdecken hier in dem Text einen fürsorglichen Vater, der nicht alle Herausforderungen abnimmt, aber uns trägt. Ein Gott, der uns seine guten Gebote als Grenzen gibt, damit unser Leben gelingen kann. Und der zornig ist über all das, was uns zerstören will. Und er malt das hier so plastisch vor Augen und will den Ring um die Israeliten, dass sie das sehen und begreifen und merken, boah, da ist wirklich ein Gott, der uns so leidenschaftlich liebt. Aber wir bekommen hier in diesem Text auch beschrieben, wie Israel diese Liebe immer wieder nicht sehen wollte und wie sie sich von ihrer Absicht befreien konnten, Gott, also wie sie sich nicht von ihrer Absicht befreien konnten, Gott zu verlassen uns. Und so steht es zum Beispiel in Vers 7, kannst du nochmal nachschauen. Israel rennt weg. Israel will lieber einen Großvater, der keine Grenzen setzt. Und wir sehen hier, wie Gottes Herz ringt um sein Volk und wie er geduldig wartet. Und wir sehen, dass an ganz vielen Stellen wieder gesagt wird, so, ich lenkte sie, ich hob das Joch, ich beugte mich hinunter, aber mein Volk weigerte sich, zu mir zurückzukehren. Und dann sagt Gott hier: Israel, ich empfinde tiefes Mitleid mit dir. Wie könnte ich dich preisgeben? Ich glaube, wir sehen hier eine total starke Zerrissenheit bei Gott, wie er so treu liebt, aber nicht zurückgeliebt wird. Wie er eigentlich alles Recht der Welt hätte, Israel in den Wind zu schlagen, und wie er aber sagt: Ich kann das nicht. Ich will das nicht. Dafür liebe ich euch zu sehr. Und wenn ich das so lese, dann merke ich, dass es hier auch um mich geht. Dass ich diese Liebe auch oft nicht erwidere. Dass ich oft denke, ich komme in meinem Leben auch so gut zurecht. Ja, anstatt auf Gott zu hören, ignoriere ich ihn und tue das, was sich gut anfühlt. Und ich glaube, wenn wir ehrlich mit uns sind, sind wir gut darin, die guten Grenzen, die Gott uns setzt, zu ignorieren und die Welt um uns kaputt zu machen. An so vielen Stellen, wo wir denken, ja, Hauptsache, uns geht's jetzt gut. Und damit zerstören wir uns selbst und haben auch Gottes Zorn verdient, weil Gott es hasst, wie wir uns gegenseitig kaputt machen. Weil Gott es auch hasst, wie wir diese Welt auch kaputt machen. Nicht trotz, sondern weil er uns liebt. Und wir alle sind, glaube ich, auch gut darin, Gott selber die kalte Schulter zu zeigen. Und wir verweigern Gott den Platz, der ihm eigentlich zusteht. Weil wir sagen, so, wir kommen auch gut ohne ihn zurecht. Und damit wächst sozusagen der Berg an Rechnungen, die Gott noch mit uns offen hat. Und damit wird diese Kluft immer größer. Und wir sind nicht in der Lage, diese Rechnung zu bezahlen. Und diese Kluft ist so groß, dass nichts, was wir tun könnten, jemals das aufwiegen könnte. Und das, was wir brauchen, ist jemand, der uns so sehr liebt, dass er bereit ist, für uns irgendwie diese Kluft zu überwinden. Ein Gott, der uns so sehr liebt, dass er selbst bereit ist, diese Schulden zu zahlen und uns zu retten. Und das ist der vierte Punkt, Gottes Hingabe als Ausdruck seiner Liebe. Und wir haben keinen Anspruch auf so einen Gott, aber der größte Beweis ist, dass Gott genau dazu bereit ist, alles zu tun, um diese Kluft zu überwinden. Und die letzten Verse, die weisen genau darauf hin, dass Gott das tun wird. Eines Tages wird die Kluft zwischen Gott und uns überwunden sein. Da in diesem letzten Vers heißt es, Gott wird brüllen wie ein Löwe, Gott wird ein Machtwort sprechen, wodurch die größte Kluft und Distanz überwunden wird. Und wenn wir noch so weit weg sind, so werden wir wie ein Vogel zu ihm zurückfliegen. Das wird da beschrieben. Da sind keine Hindernisse mehr am Weg. Der Weg ist sozusagen frei. Und dieses Machtwort spricht ein paar Jahrhunderte später nach diesem Text Jesus Christus am Kreuz, als Jesus stirbt und sagt, es ist vollbracht. Jesus gab sein Leben, um uns Menschen freizukaufen. Jesus ist gestorben, um den Schuldenberg auszulösen. Jesus bekommt den Zorn, den wir eigentlich verdient gehabt hätten. Und am Kreuz spricht Jesus ein Machtwort und dieses Machtwort hat ihn alles gekostet, weil Gott ohne Ende liebt. Dich genauso wie mich. Und Gott sehnt sich danach, dass wir das glauben können und er ringt darum. Und wenn es dir schwerfällt zu glauben, dann möchte Gott dir das immer wieder vor Augen führen. Ich bin für dich. Ich überwinde diese Kluft zwischen mir und euch, um euch zu lieben. Das ist ein Gott, der liebevoll ist. Amen.